Und zum Schluss gab es einen schnöden Bescheid. Die Akten sind mittlerweile nicht mehr, nicht, sagten sie, Klammer auf, mehr, Klammer zu, musste man sich dazu denken, im Bundeskanzleramt Anspruch abgewiesen. Und das Bundeskanzleramt hat in einem ersten, nicht wiederholten Anfall von Rechtmäßigkeit ihm auch eine Übersicht geliefert.
Plaudern mit Partsch. Wir schauen in die Akten von spannenden und spektakulären Fällen.
Moin Christoph.
Moin Steffi.
Wir hatten hier schon mal über die Kanzlerakten von Kohl gesprochen. Und du hast mir zugeflüstert, jetzt geht's um Akten von Schröder.
Ja, ich habe vor lauter Überraschung vorgestern im Café gelesen, dass die Berliner Morgenpost einen Artikel gedruckt hat, in der sich ein Archivrechtler zur Wiederbeschaffungspflicht und Herausgabepflicht von Kanzlerakten geäußert hat. Da wurde ich dann zitiert. Ich habe das Interview nie gegeben, aber der Inhalt des Artikels war gut und habe dann gedacht, na, ist schön. Hintergrund ist ein total spannender Fall, und zwar ein Journalist einer anderen Zeitung macht einen Antrag beim Bundeskanzleramt, und zwar unmittelbar nach dem Ausscheiden von Herrn Schröder, und sagt, ich würde gerne nach § 1 Absatz 1 IFG Einsicht haben in die Akten. Derweil macht er auch noch eine presserechtliche Anfrage und fragt so harmlos, ja, wo sind denn die Akten und wie viele sind es denn? Und das, was ich manchmal mit Kämpfen mit verbundenen Waffen bezeichne, funktioniert halt, weil auf die presserechtliche Anfrage das Bundeskanzleramt sagte, ja, das sind 168 Akten und wir sind dabei, noch die zu sozusagen uns anzuschauen. Und die sind noch in den Räumen des Bundestages. Ja, und vielen Dank und auf Wiedersehen. Die IFG-Anfrage wurde nicht so fleißig beantwortet, sondern das dauerte. Und zum Schluss gab es einen schnöden Bescheid. Die Akten sind mittlerweile nicht mehr, nicht, sagten sie, Klammer auf, mehr, Klammer zu, musste man sich dazu denken, im Bundeskanzleramt Anspruch abgewiesen. Dagegen wurde Widerspruch eingereicht und gesagt, das kann ja dann nicht so sein. Und es trifft, und jetzt wird es spannend, die große Frage ist, nach § 1 Absatz 1 hat man einen Anspruch auf die bei der Behörde vorhandenen Informationen. Danach müsste die Klage ins Leere gehen, weil die Informationen ja nicht mehr dort vorhanden sind. Das ist einer der ganz wenigen Fälle, wo die Rechtsprechung bereit war, den Sinn und Zweck des IFGs zu erfüllen, nämlich, vielleicht erinnern wir uns, Erhöhung der Transparenz, Wiedergewinnung des Vertrauens der Bevölkerung in die Verwaltung, Bekämpfung der Korruption und Modernisierung oder Anstoß zur Modernisierung der Verwaltung. Das sind die vier hehren Ziele, die in der Gesetzesbegründung 2005, das Gesetz trat ja am 01.01.2006 in Kraft, standen, stehen und immer noch zur Auslegung des Gesetzes sehr nützlich sind, wenn auch insbesondere das Verwaltungsgericht Berlin dem sehr wenig Bedeutung zumessen, sondern möglichst restriktiv dieses Gesetz auslegen. Das Bundesverfassungsgericht hat aber irgendwann mal entschieden, wenn nach Antragstellung die Akten das Amt, die Behörde verlassen, dann trifft die Behörde eine Wiederbeschaffungspflicht. Und das ist natürlich eine sehr schöne Möglichkeit, um zu sagen, liebe Behörde, liebes Bundeskanzleramt, ihr habt jetzt die Pflicht, diese Akten wiederzubeschaffen. Das ist auch nicht so wie bei den Kohl-Akten, dass sie jetzt bei der Witwe gelandet sind, sondern in diesem Fall sollen sie bei der Friedrich-Ebert-Stiftung liegen. Was ich auch relativ spannend finde, dass also Herr Schröder hat sie sicherlich nicht mit nach Hause genommen, sondern eine mit erheblichen öffentlich-rechtlichen Mitteln geförderte Organisation, die Friedrich-Ebert-Stiftung, verfügt jetzt über Diebesgut. So muss man es ja bezeichnen. Das ist, sind bewegliche Sachen, die sind weggenommen worden gegen den Willen sozusagen des Amtsinhabers, der sozusagen nach dem Weggang, also da müsste man schon viel argumentieren, warum das kein Diebstahl ist. Und das finde ich problematisch, dass eine Stiftung das dann überhaupt annimmt. Nicht? Wir hatten ja auch das Thema Provenienz. Darf man gestohlenes Gut annehmen? Sollte man vielleicht nicht tun. Denselben Vorwurf trifft übrigens auch die Konrad-Adenauer-Stiftung, die ja auch nach Jahren oder seit Jahren auf entsprechendem Diebesgut sitzt und dort nach Gutdünken den Informationssuchenden Zugang gewährt oder nicht. So, das ist hier so ein bisschen die Rechtsfrage. Und jetzt haben wir den ersten Fall, dass wohl eine Behörde ihrer Wiederbeschaffungspflicht nachkommen müsste. Es gab ja das als Vorgeschichte, eine sehr engagierte Journalistin namens Gabi Weber, die sich sehr viel mit Konrad Adenauer, Hans Globke und dem Unwesen zu Beginn der Bundesrepublik Deutschland in Verbindung mit Argentinien geforscht hat und die immer auch dann zu den Kohlakten Zugang haben wollte, begehrte, und da wurde sie immer schnöde abgewiesen. Erst war das Bundesarchiv dafür nicht zuständig, dann hat das Bundesverfassungsgericht ihr ja Hoffnung gemacht, hat gesagt, verklagen Sie doch mal das Bundeskanzleramt. Dann hat sie das Bundeskanzleramt verklagt und dann hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, Wiederbeschaffungspflicht, wieso? Muss nicht sein, es liegt halt diese Information nicht mehr bei der Behörde vor. Ja, richtig, sie hatte den Antrag erst gestellt, nachdem die Akten gestohlen worden waren. Aber man hätte ja mit etwas Wohlwollen beim 10. Senat, beim Bundesverwaltungsgericht auch sagen können, in einem solchen Fall trifft die Behörde auch eine Wiederbeschaffungspflicht, denn sie kann ja über 985 BGB, wir erinnern uns, ganz einfach das Eigentum zurückfordern. Ja? Tut sie halt nicht, warum auch immer. Und das Bundesverwaltungsgericht, der 10. Senat, sah auch keinerlei Grund, da irgendwo im Sinne der Rechtsordnung und im Sinne eines vollständigen Archivwesens zu sagen, auch dort gibt es eine Wiederbeschaffungspflicht. Das Bundesverfassungsgericht, das erst der Journalist in Hoffnung gemacht hatte, hat dann ganz schnöde, unter Verzicht auf eine Begründung, die Verfassungsbeschwerde abgewiesen. Die Klägerin ist jetzt zum Europäischen Menschengerichtshof gegangen, wird vertreten von einem Kollegen von mir aus einer anderen Kanzlei. Die haben das sehr, sehr gut gemacht, aber hatten halt die Situation Antragstellung erst nach Diebstahl. Wir haben jetzt die schöne Situation Antragstellung vor Diebstahl und wir hoffen und sind sehr gespannt, wie die Verwaltungsgerichte sich jetzt winden werden, um offensichtlich diese Majestätsbeleidigung, Rückforderung der Akten, der nochmal auszuweichen.
Was ich mich gerade gefragt habe, Christoph, du hast ja gesagt, wenn die Informationen nicht mehr vorhanden sind. So, wenn die Akten weitergegeben werden, jetzt zum Beispiel in dem Fall an die Friedrich-Ebert-Stiftung, du hast ja die Auskunft bekommen, ja, wir sind noch dabei, die durchzugucken. Ist es nicht äußerst wahrscheinlich, dass wenn man die Akten durchguckt, dass die zwar körperlich komplett weitergegeben werden, aber vielleicht Informationen daraus zusammengefasst, archiviert, digitalisiert? Wie ist denn dieses, wenn die Informationen nicht mehr vorhanden sind, zu verstehen? Weil du könntest einfach sagen, ja, die Akten sind weg. Vielleicht hast du aber einen Teil davon einfach digitalisiert. Also jetzt einfach mal theoretisch die Frage, worauf bezieht sich denn das, die Information?
Also da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an. Wie kann eigentlich eine Verwaltung, und jetzt, wir haben heute die Klage sozusagen durchdefiniert und mir kam dann noch die schöne Idee, Artikel 41 Europäische Grundrechtscharta, das Recht auf eine gute Verwaltung. Da hat ja gerade der EuGH, Frau von der Leyen, die Leviten gelesen und hat gesagt, es kann nicht sein, dass sie ihre SMS etc. einfach verschwinden lassen. Und das haben die abgeleitet aus dem Recht auf gute Verwaltung. In Deutschland gibt es ja die hergebrachten und angestammten Grundsätze des ordnungsgemäßen Beamtentums und zu denen gehört auch eine vollständige Aktenverwaltung, nämlich Vollständigkeit, Aktenklarheit, Aktenwahrheit, die natürlich immer nicht eingehalten wird, wenn es den Beamten nicht passt. Hier könnte man wirklich sich fragen, wieso kommt eine Beamtenschaft nicht auf die Idee, bei dem Durchsehen der Akten all die Unterlagen, wo sie sagen, das sind nun tatsächlich für das Bundeskanzleramt entscheidende wesentliche Akten zu trennen, sagen wir mal, von privaten Glückwunschschreiben. Die soll Herr Schröder gerne mit nach Hause nehmen. Ja, aber die anderen Akten, die für unser Staatswesen und die Aufzeichnung der Geschichte wesentlich sind, die könnte man ja und sollte man vielleicht digitalisieren, bevor man sie wieder in die Hände eines Herrn Schröders gibt. Ja, wenn man Archiv als das Gewissen eines Staates, eines Rechtsstaats ansieht, dann ist es ja wohl das Mindeste, dass man sagt, lieber Schröder, und das, erstens, diese Akten nehmen Sie bitte nicht mit. Ja, und übrigens, wir haben uns schon mal eine Kopie gezogen, das dürfen wir nämlich, weil das öffentlich-rechtlich gewidmete Akten sind. Die sind ja nicht das Eigentum von Herrn Schröder, um es nochmal deutlich zu sagen, sondern sie sind öffentlich-rechtlich gewidmet und deshalb kann man sie auch gar nicht sozusagen gutgläubig erwerben. Ja, die öffentlich-rechtliche Widmung ist der Akt, da steht er anheim, die Information ist da und das Mindeste wäre eben, sie zu digitalisieren und das, was heute jeder Strafrechtsrichter macht, wenn er Akteneinsicht gewährt, ist, er gibt dann die CD raus. Also ich würde Herrn Schröder die CD geben und sagen, lieber Schröder, werden Sie damit glücklich? Ja, hier sind, die haben wir für Sie digitalisiert, aber die Originalakten, die behalten wir bitte schön bei uns. So müsste es ja gehen. Dann müsste man allerdings gleichzeitig, weil Herr Schröder ja nur ein normaler dritter Bürger ist, auch allen anderen Bürgern Zugang gewähren. Und da ist ja wie immer der ökonomische Hasenfuß oder die ökonomische Lösung. Die Bundeskanzler gehen ja und bekommen doch erhebliche Verträge mit irgendwelchen Medienhäusern für ihre Memoiren und dürfen dann diese Unterlagen nutzen, um eben mit Ghostwritern und anderen ihre Memoiren zu veröffentlichen, mit dem heimlichen Gedanken, das unterstelle ich denen jetzt mal einfach, ich monopolisiere die Geschichtsschreibung mit meinen Memoiren, weil niemand anderes Zugang zu den Unterlagen hat. Das geht ja nicht. Ja, wir sind ja ein pluralistischer Rechtsstaat und die unterschiedlichen Meinungen gehören zu der Meinungsfreiheit und Meinung kann man sich eigentlich nur bilden, wenn man die Fakten kennt. So sagt ja schon das Spiegelurteil, um seine Meinungsfreiheit ausüben zu können, bedarf es der Information. Wenn ich aber nur dem Bundeskanzler die Informationen lasse und die Akten, macht der eben seine hagiografischen Aufplusterungen, so wie die unleserlichen Kohl-Biografien, sind ja zwei Bücher. Ich hatte das berufliche Pech, mich mit denen beschäftigen zu müssen. Sie waren unleserlich langweilig, ja, aber er hat einen erheblichen Betrag dafür bekommen und Gleiches passiert ja, ist ja auch bekannt, Frau Merkel und Herr Schröder hat sicher auch Geld bekommen. Also da wird Information monopolisiert mit dem Hintergedanken, auch die Geschichtsschreibung für eine gewisse Zeit lang zu monopolisieren. Und deshalb ist eigentlich eine ordnungsgemäß arbeitende Verwaltung verpflichtet, diese zurückzuhalten, die Informationen.
Ja, und ich glaube, man weiß halt einfach nicht, wurden die Kanzlerakten in Gänze, was gehört da alles dazu? War das wirklich vollständig? Weil ganz ehrlich, Christoph, in der Behörde, es gibt doch immer Dubletten, Kopien von jedem Mist, überall liegt noch irgendwas. Also da hätte ich jetzt persönlich meine Zweifel, ob das wirklich vollständig gefunden wurde überhaupt und alles zusammengetragen. Das wäre jetzt so mein Gedanke dazu. Und wie ist das überhaupt zur Friedrich-Ebert-Stiftung gekommen?
Ja, auch eine gute Frage, aber vielleicht zu deinem ersten Gedanken. In diesem Fall hat der Journalist wirklich sehr sorgfältig gearbeitet und hat auch um eine Auflistung gebeten. Und das Bundeskanzleramt hat in einem ersten, nicht wiederholten Anfall von Rechtmäßigkeit ihm auch eine Übersicht geliefert. Und da weiß ich auch, wie viele Glückwunschschreiben in wie vielen Ordnern liegen und was eben ganz andere, natürlich seine außenpolitischen Punkte betreffenden Unterlagen sind. Die 178 Ordner sind sehr sauber geordnet nach gewissen Sachen. Und daraus kann man erkennen, dass ein großer Bestandteil ganz eindeutig öffentlich-rechtlich gewidmete Akten sein müssten oder Unterlagen beinhalten müssten. So, ja. Und ein anderer Teil, da kann man gleich sagen, wie gesagt, Glückwunsch schreiben und ich weiß nicht, der Tierzüchterverband von Niedersachsen unter Olpe sagt ihm vielen Dank. Das wollen wir ja gar nicht sehen. Also es ist eine spannende Materie und wir werden sehen, wie die Gerichte sich zu dieser Materie verhalten werden.
Finde ich auch sehr spannend. Was bleibt, Christoph? Das sind zwei Fragen. Zum einen, wo warst du? In der Taz hast du dich selber zitiert gelesen?
In der Berliner Morgenpost.
Ach, in der Berliner Morgenpost.
Die andere Seite.
Ja. Taz wäre ja schöner gewesen. Bin ein großer Fan der Taz. Vielleicht hat man diesen Podcast gehört, weil da hast du ja auch schon mal das Ganze rechtlich eingeordnet. Wer weiß. Und was bleibt, ist die Frage. Ich musste nämlich gerade darüber linsen. Hast du das von Merkel gelesen?
Nein, ich finde den Titel absolut abschreckend von dieser Dame.
Es liegt hier noch, man sieht, es ist noch unberührt.
Ja.
Was ich dagegen gelesen habe, stattdessen eine Doktorarbeit. Ich drück mich. Ich habe es gekauft, weil ich dachte, ja, für die Frauen in Deutschland doch etwas geleistet. Sie hat ja einiges erreicht.
Ja.
Man kann politisch das ja einordnen, wie man möchte, aber dann dachte ich, naja, also das Buch über die Mutti der Nation müsste ich mal lesen, aber ich drücke mich ehrlich gesagt immer noch drumherum. Naja. Wir werden sehen, ob ich es
nochmal beruflich lesen dürfen, müssen, können, aber bisher, ich finde es eben auch problematisch, dass da ja auch mit erheblichen öffentlichen Mitteln, sie hat ja eine gewaltige Ausstattung ihres Büros bekommen, die bisher nie jemand hatte vorher, ja, wo man dann sich so ein bisschen fragen kann, wieso gehört das dazu? Ja, ist das nicht dann zu bezahlen aus ihrem Vorschuss, den sie von dem Verlag aus München bekommen hat? Wie gesagt, ich glaube, man sollte diese Unterlagen so schnell wie möglich veröffentlichen und eben nicht monopolisieren zur, sagen wir mal, doch sehr interessengeleiteten Interpretation durch solche Biografien oder Autobiografien.
Hätten alle was davon. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und ich hoffe, du datest uns dann ab, Christoph.
Sehr gerne, Steffi. Schönen Tag.
Ich danke dir. Bis dahin.
Das war's für heute bei Plaudern mit Patsch. Werft einen Blick in die Shownotes. Folgt mir auf Instagram, YouTube und TikTok. Und vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren.